Herzlich willkommen zum Women in Technology Spotlight. Heute bei mir die Steffi Jakubi, die ich schon vor einer geraumen Weile interviewen durfte. Und heute machen wir unsere Where Are They Now Session. Und ich bin schon ganz gespannt, was Steffi uns zu erzählen hat, was passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Es hat ja doch einige Veränderungen gegeben. Herzlich willkommen, Steffi.
Hallo, Anke. Schön. Ich bin schon sehr auf die Fragen gespannt.
Ja, du, die Frage ist ganz einfach. Wir haben uns ja schon einmal unterhalten über deinen Werdegang und was du so machst, aber mittlerweile hast du ja einerseits intern bei der SBA Research, das hat man vielleicht für die Zuschauer sagen, die ursprüngliche Folge nicht kennen, du bist bei SBA Research, vielleicht kannst du auch noch ganz kurz darüber sprechen, was ihr macht bei SBA Research und dann, wie sich deine Rolle geändert hat in der Zeit. Und dann nachher würde ich gerne mit dir natürlich auch drüber sprechen, über deine ganzen Aktivitäten, die du da im Hintergrund machst, um mehr Menschen, vor allem Frauen, auch in die Cybersecurity zu bringen, also Hacker, School, all diese Sachen. Ja.
Sehr gerne. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das erste Mal gesprochen haben, schon wirklich lang her. Genau, ich arbeite bei SBA Research. Wir sind ein Forschungscenter für IT und Informationssicherheit. Wir sind ein außeruniversitäres Forschungscenter. Das heißt, wir sind eigentlich eine gemeinnützige GmbH, haben aber Universitäten als Partner und beherbergen quasi 2/3 Forschung und 1/3 kommerzielle Dienstleistungen rund um das Thema Cybersecurity. Also in der Forschung beleuchten meine Kollegen unterschiedlichste Technologien und schauen da immer quasi auf den Security-Aspekt und versuchen es irgendwie zu hacken oder zu zerstören, um dann das System sicherer zu machen. Und im kommerziellen Bereich bieten wir an Pentesting, Secure Coding, Schulungen, und auch Begleitungen von Audits und Implementierung von ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsystemen, um nachher ISO 27001 zertifiziert oder auditiert werden zu können. Genau, und wir sind auch, jetzt heißt es ja noch Quaste, wir sind qualifizierte Stelle für NIS 1. Das ist das, was SBA macht. Und als ich es mir überlegen, das war das erste Mal.
Was machst du? Das ist 2 Jahre her, glaube ich, dass wir gesprochen haben.
Ja. Das letzte Mal. Es ist egal, wie oft ich über meine Themen oder die Firma spreche, ich vergesse immer, mich vorzustellen. Ich bin noch immer Softwareentwicklerin oder ich habe als Softwareentwicklerin angefangen und bin jetzt bei SBA mittlerweile in der Geschäftsleitung, bin Prokuristin und leite das Team für strategische Partnerschaften, Kommunikation und Events, wobei sich hier auch ein bisschen was ändern wird. Und das letzte Mal, als wir gesprochen haben, glaube ich, habe ich das Team, wir waren zu zweit, für strategische Partnerschaften geleitet und mache zusätzlich eigentlich auch noch immer die Frage, was steht auf der Karte drauf und was macht man in Wirklichkeit auch noch. Forschungsprojekte auch begleitet, also die Koordination von Forschungsanträgen, das Onboarding von Unternehmen, Partnern für Forschungsprojekte, hier die Vermittlung zwischen den Unternehmen und den Forschenden, weil das auch immer zwei unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Was bedeutet Forschung? Das sind so meine Aktivitäten und trage auch ganz stark das Thema Security Awareness nach außen, versuche Bewusstseinsbildung für das Thema Sicherheit zu heben und zu schaffen. Genau, und widme mich jetzt seit wir das letzte Mal gesprochen haben, auch ganz stark dem Thema Frauen in der IT und Frauen in der Security.
Und das bringt mich auf die nächste Frage eigentlich. Also wenn man dich kennt, weiß man, dass dir das Thema Security ein Herzensanliegen ist. Das ist kein Job, sondern das ist etwas, das du mit deiner ganzen Leidenschaft überall hinträgst und eben auch Security Awareness und auch raus in die Bevölkerung. Du hast ja auch schon Post gemacht über Bücher für Kinder, was Cyber Security angeht. Wir müssen ja schon die Kleinen abholen, weil heutzutage ist ja eigentlich auch schon jedes Kind im Internet großes Thema. Also auch hier Security Awareness. Sag mir doch als erstes mal, warum ist dir das so wichtig?
Security Awareness oder Frauen in der Security und IT?
Generell Security Awareness in der Gesellschaft, glaube ich, weil ich glaube, es sind ja nicht nur Frauen. Auf die Frauen sprechen, kommen wir nachher noch zu sprechen.
Genau, also bei Security Awareness sind mir auch eigentlich die Kinder sehr wichtig, weil ich finde, dass wir mit Verboten nicht weit kommen werden. Wir müssen den Kindern erklären, was ihre Aktionen auslösen, was sie mit dem meistens mit dem Handy wirklich alles machen können im Internet und wo sie aufpassen müssen und warum sie aufpassen müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, hier nicht über die Verbotsschiene zu gehen, sondern wirklich zu erklären und begründen, sodass sie sich eigentlich dann sehr selbstständig, aber sicher und bewusst im digitalen Raum bewegen können. Das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt, weil im Endeffekt, wir bringen den Kindern auch immer bei, wie man richtig oder wie man sich richtig im Straßenverkehr bewegt. Und das ist, finde ich, auch ein super Beispiel, weil es ist ja auch in Ordnung, dass ich jetzt im digitalen Raum mir manchen Risiken bewusst bin und mich dann trotzdem für das Risiko entscheide. Ist im Straßenverkehr nicht anders. Ich bin bei einer Kreuz, ich bin bei einer Straße, nicht beim Zebrastreifen, schaue nach links und rechts und entscheide mich dafür, den eigentlich nicht so sicheren Weg über die Straße zu nehmen. Und das ist aber auch einfach wichtig, dass die Aktionen, die ich tätige, dass ich die trotzdem bewusst tätige. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist im Endeffekt egal, wem ich das erkläre, ob ich das jetzt älteren Personen erkläre, ob ich das Personen erkläre, die einfach nicht so tech-affin sind oder ob das die Kinder sind. Das ist einfach, muss, finde ich, eigentlich eine Fähigkeit sein, die jeder erlernen sollte, weil sich einfach jeder im digitalen Raum bewegt.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Und als du das gesagt hast, ja, den Kindern beibringen, sich sicher und bewusst im Internet, also im digitalen Raum zu bewegen. Aber war mein erster Gedanke auch sofort, ja, das müssen wir allen Menschen beibringen. Ich glaube, das ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit momentan, den Menschen beizubringen, wie sie mit diesen wunderbaren Werkzeugen, die wir geschaffen haben, jetzt auch so umgehen, dass ihnen nichts passiert. Und ich finde das Beispiel im Straßenverkehr auch ein super Beispiel, weil wenn wir uns dann, also nicht erinnern, aber wenn wir daran zurückdenken, wie Straßenverkehr ursprünglich funktioniert hat, ohne jegliche Regeln und jeder ist kreuz und quer über die Straße gelaufen, es gab keinen Vorrang und auch was für Unfälle dann passiert ist, dann sieht man, dass jede neue Technologie einfach eine Zeit braucht, bis sie in Bahnen läuft, die dann einigermaßen sicher ist. Es passiert dann auch immer wieder was, ja, aber man hat eine bessere Vorstellung davon, wie man sich benehmen kann, damit dann nichts passiert. Und das ist sicher ein großes
Ja,
gesellschaftliches Thema.
beziehungsweise ist es, ich finde es schön, dass du die Entwicklung auch mit reinnimmst, weil es ja schon so ist, dass eben die Technologie sich gerade rasantestens weiterentwickelt. Vor allem alles, was irgendwie mit Large Language Models oder AI zu tun hat. Und früher, wenn man ganz weit zurückdenkt, war es natürlich sicherer, die Straße zu überqueren. Wenn noch wenig Autos unterwegs waren, war das einfach, gab es vielleicht andere Risiken, aber dieses war einfach geringer. Und in der Zeit, wo sich nicht fast das ganze Leben im digitalen Raum abgespielt hat oder dort widergespiegelt hat, waren die Risiken halt auch noch einfach andere, als sie es jetzt sind. Und das ist ein
Das
wichtiger
ist ein
Punkt,
ganz
den
guter
man
Punkt, ja.
vermitteln muss, ja. Also ich kann mich nur erinnern, ich habe schon, als ich mir mein erstes Gmail-Konto gestartet, eröffnet habe, habe ich schon wirklich lang drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt will. Und ich meine, jetzt denkt sich keiner mehr, was bei WhatsApp, da gab es kurz einen Aufruhr, als WhatsApp von Facebook gekauft wurde, jetzt Meta, aber dann ist es auch wieder, weiß nicht, was war es denn eigentlich, die Unruhe wieder vorbei. Aber auch das ist einfach, das sind so wichtige Punkte, wo ich sage, möchte ich das? Möchte ich in dieser Art und Weise überwacht werden oder dass Daten gesammelt werden oder nicht? Und das ist auch ein wichtiger Aspekt von Security Awareness, finde ich.
Das ist ein so gutes Beispiel auch, ja, weil es gibt immer wieder diese Wellen von Aufregung über unsere gestohlenen Daten. Im Endeffekt ist es ja das, ja. Wir verwenden irgendwelche Services. Den meisten Menschen ist nicht so bewusst wie uns beiden, dass wir mit unseren Daten zahlen dafür, dass wir diese Services verwenden. Und dann wird irgendetwas publik, alle regen sich auf und dann machen sie alle weiter wie vorher.
Genau.
Und es ist wirklich ein spannend, dass du das gerade WhatsApp erwähnst, weil ich hatte gerade gestern eine Frage zu dem Thema bei einem Workshop, ob es denn so ist, dass das Meta Daten stiehlt von Usern von WhatsApp.
Ja, ich willige ja den AGBs zu.
Ja, und das ist der Punkt, ja, weil ich habe dann gesagt, ja, ich bin schon der Meinung, dass das Meta diese Daten nimmt, ja, und wir haben ja auch erst letztens wieder diesen Bericht gesehen, dass Meta alle Daten von Messenger-Daten an Netflix verkauft hat aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ja, das war vor ein paar Tagen jetzt. Aber Tatsache ist, im Endeffekt entkomme ich dem ja nicht. Ja. Ich kann nur die Entscheidung treffen, entweder ich verlasse den digitalen Raum oder ich verstehe, wie der digitale Raum funktioniert und habe zumindest bestimmte Gespräche über WhatsApp nicht. Ja. Also das ist ja auch etwas, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel abgehört werde über ein Telefon, werde ich bestimmte Dinge nicht sagen. Das war ja früher auch nicht anders. Ja. Oder auch bestimmte Dinge schreibe ich nicht auf eine Postkarte. Und bestimmte Sachen schreibe ich dann halt auch nicht in eine WhatsApp-Nachricht, wenn ich nicht möchte, dass das irgendwo geleakt wird oder verkauft wird oder sonst
Oder
was.
ich verwende einen Code. Oder ich verwende einen anderen Messenger.
Ja, genau. Genau, oder ich verwende einen anderen Messenger. Ja. Und das sind halt so die Sachen, da hast du völlig recht, das muss einfach jeder verstehen, weil wir in einer Welt leben, die sich nicht mehr zurückentwickeln wird. Also die, es gibt ja immer diese Leute, ja, die verwende das nicht und ich will dann nicht mitmachen und so. Eigentlich glaube ich, ist uns die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen worden. Wir können natürlich, und das ist mir schon auch ein Anliegen im gesellschaftlichen Diskurs, darüber diskutieren, was wir zulassen und was wir nicht zulassen. Das Thema, du hast gerade diese LLMs angesprochen, da fällt mir gleich dieser EU-AI-Akt an, der ja doch jetzt an versucht, bestimmte Grenzen zu setzen. Ja, und das ist aber eine Diskussion, die wir alle gemeinsam führen müssen, was uns im Endeffekt recht ist, was Digitalisierung angeht. Nicht alles, was man kann, muss man machen.
Ja, und
Aber
also
zurück zu
Daten
Sinn.
sammeln, nur es gibt schon Möglichkeiten, sich dem zu entziehen und zu sagen, okay, ich möchte nicht, dass große Modelle meine Informationen, meine Daten, meine Bilder als Basis heranzieht, um zu lernen. Und da ist zum Beispiel schon, habe ich letztens gesehen, dass bei Instagram kann man zum Beispiel ein Opt-out machen, aber es ist halt ein Opt-out, es ist kein Opt-in. Das heißt, ich muss mit dem bewusst sein und muss raus. Und es gibt schon auch, ich glaube, es war Cloudflight, die jetzt auch sagen, sie versuchen, ihre Nutzer zu schützen, dass die Daten von ihnen nicht für irgendwelche Machine Learning, Algorithmen und Modelle verwendet werden. Also es gibt hier, finde ich, auch wieder so einen Gegentrend, zu sagen, hier, also hier ist die Grenze. Bis hierher könnt ihr lernen und der Rest ist mein und das auf dem darf nicht gelernt werden oder das darf nicht herangezogen werden, ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtig, also gerade eben wieder so ein Awareness-Thema, ein Bewusstseins-Thema. Ich glaube, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wo überall Daten verkauft und gesammelt werden und verwendet werden, um diese Modelle zu trainieren. Und ja, es gibt diesen Schalter bei Instagram, also bei Meta. Ich habe den auch gefunden, gleich am Anfang, habe den umgelegt, dass meine Daten nicht verwendet werden. Aber er ist gut versteckt. Und es ist eigentlich auch
Ja.
kein Ich möchte nicht, sondern du musst eigentlich ansuchen, dass du das nicht. Also es ist kein
Okay.
automatisches, ja. Du musst ja ausfüllen, warum du das nicht möchtest. Ja? Sie können dir in der EU das dann trotzdem nicht, wie soll ich sagen, ablehnen, dass sie dir, dass du deine Daten für dich behältst. Aber es ist nicht ja, nein, sondern warum? Ja, warum willst du das nicht? Was ich schon ein bisschen grenzwertig finde, und ich finde, das ist eine durchaus eine Diskussion wert. Und das andere ist, die Grenze, wo du dich schützen kannst vor dem Stehlen deiner Daten, ist eigentlich, wie soll ich sagen, ganz woanders, als man glaubt, weil zum Beispiel hat er jetzt Reddit seine gesamten Nutzerdaten, also hat Google erlaubt, seine gesamten Nutzerdaten abzurufen. Ja? Wie schütze ich mich vor sowas, wenn ich Reddit verwende oder wenn ich irgendeinen Service verwende, wenn die jetzt entscheiden, sie verkaufen die Userdaten an irgendeinen von den großen LLM-Anbietern. Du hast keine Chance, irgendetwas zu tun, weil du hast ja, ich meine, das Arge ist ja, wenn du das im Vorfeld erfahren würdest, dann könntest du noch hingehen und sagen, okay, ich lösche meine Daten oder irgendwas. Aber du erfährst es im Nachhinein, wenn das schon passiert ist. Ja? Und dann gibt es diese ganzen anderen Dinge. Ja, es gibt jetzt langsam eine Gegenbewegung, aber das ist halt hauptsächlich meiner Meinung nach aus dem kommerziellen Bereich, wo große Firmen anfangen, diese LLM-Hersteller zu klagen, wie zum Beispiel die großen Musikfirmen, die jetzt diese Firmen klagen, die ermöglichen, mit Artificial Intelligence Musik zu machen, ja, weil die eben ihre Modelle trainiert haben, einfach an Musik, die draußen ist und in der Lage sind, eins zu eins Lieder zu reproduzieren, die es schon gibt. Im Moment ist es so eine Übergangsphase. Ich bin gespannt, wo wir da hinten rauskommen, muss ich dir ganz ehrlich sein. Aber um auf das Thema Awareness zurückzukommen und auf Security Awareness, ja, ist es jetzt tatsächlich der Punkt, wo es einfach mehr darum geht, die Menschen aufzuklären, glaube ich. Oder wie siehst du das?
Ja, also zu dem davor noch, ich finde, also ich denke, es pendelt sich ein. Ich glaube, es ist der Hype, der jetzt doch immer am Steigen ist. Und dann ein bisschen die Gegenbewegung. Also ich glaube schon, dass sich das einpendeln wird. Sicherlich nicht komplett, aber bis zu einem gewissen Grad. Ich habe letzte Woche einen schönen Film gesehen, My Little Farm, wo sie versuchen oder geschafft haben, eigentlich ein nicht ein ein Stück Land, das nicht wirklich gelebt hat, wieder so zu beleben durch Diversität, durch Tiere und Pflanzen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, und da, also im Endeffekt das Beispiel, dass sich die Natur ja auch wieder reguliert. Habe ich zu viel von dem einen, kommt was anderes, kommen andere Tiere, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und ich glaube, dass es hier auch ein bisschen in die Richtung geht. Also dass da schon auch, und wenn es die großen Unternehmen sind, die sagen, das wollen wir nicht, ist es auch einmal eine Gegenbewegung, die wichtig ist. Weil das auch wieder die Menschen ein bisschen wachrüttelt. Das sind dann die Beispiele, mit denen sie was anfangen können, weil das auch immer die Frage ist. Weil ich finde, in der Security ist dann doch immer wieder das Problem, dass viele meinen, ach, das betrifft mich ja nicht. Was wollen die denn von mir, wenn es um Hacker geht? Und die einzelnen Benutzer oder auch die kleinen, also User oder auch die Kleinunternehmen oder mittelgroße Unternehmen glauben, sie betrifft es ja nicht, weil was kann man denn von ihnen holen? Und das ist ein bisschen das Problem, was ich auch immer versuche zu erklären bei den Security Awareness Vorträgen oder auch Gesprächen, dass es kann im Endeffekt jeden treffen. Und auch wie du vorher gesagt hast, ich gehe bewusst mit meinen Daten und Informationen um. Das ist schön, aber wenn die Plattform, wo du sorgsam mit deinen Daten umgegangen bist, dann ein Data Leak hat und gehackt wird, dann ist deine Vorsicht schon gut, aber es ist auch Schluss. Weg ist weg. Ja. Also es liegt einfach trotzdem leider nur sehr wenig in unserer Hand.
Ja,
wenn
das stimmt.
Wir die Technologie nutzen wollen, die uns sehr wohl was bringt.
Ja, und um auf das zurückzukommen, ich glaube eben, dass der Zug abgefahren ist, dass man sich in Wirklichkeit aussuchen kann, wo man jetzt bei dieser digitalen Welt mitmacht oder nicht. Das wird dann aus der Hand genommen. Ja, mehr oder mehr Services werden einfach in diesem Raum angeboten. Und das ist tatsächlich, um auch das nochmal zu sagen, tatsächlich die Aufgabe momentan, den Leuten beizubringen, wie sie sich, wie du gesagt hast, bewusst und sicher in diesem Raum bewegen können. Und das ist ja eine deiner Herzensanliegen.
Die IT, also ich möchte und auch die IT allgemein im Endeffekt, was du alles machen kannst. Es ist schon wirklich, wirklich cool, was du einfach umsetzen kannst damit, was möglich ist, was früher nicht möglich war. Und auch, also, wenn ich mir überlege, mein erstes Notebook, das war irgendein altes, also damals nicht alt, aber selbst gekauft, Gary Komm beim Hofer.
Mit dem du auch?
Ja, ich hätte einen Einbrecher schlagen können damit, glaube ich. So schwer war das, aber wenn ich mir überlege, wenn ich USB-Sticks finde von früher, wie viel Speicherplatz da drauf war, wie viel Speicherplatz mein Handy jetzt hat. Also es ist schon wirklich cool, was sich da getan hat und was möglich ist einfach.
Also, ja, das stimmt. Und das ist diese Begeisterung, die du auch vermittelst, ja, für das Thema. Und ich glaube, und das bringt mich ein bisschen zu dem nächsten Thema, warum es dir wichtig ist, Frauen in die IT oder Cybersecurity zu bringen. Das ist ja nicht nur, jetzt nicht nur wegen Security Awareness, da spielt ja was anderes mit. Was ist denn da der Treiber bei dir?
Die eigene Begeisterung. Also die immer wieder mit Gänsehaut dran denkend, meine erste Woche auf der FH in Hagenberg programmieren und ähnlich zu sehen, es gibt ganz viele Arten von Logik und es ist unpackbar cool. Also diese Begeisterung zu merken, was du damit machen kannst mit IT, welche Probleme du lösen kannst, wie du Leute zusammenbringen kannst, wie du innovative Tools erschaffen kannst, das ist, finde ich, einfach bemerkenswert und sehr spannend und das, so wie du gesagt hast, es geht nicht mehr weg. Also von dem her müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen. Und ich habe einfach auch über die Zeit, und letztens habe ich nachgerechnet, ich glaube, es sind fast 4 Jahre, 5 Jahre, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil beim letzten Mal, glaube ich, habe ich das schon gesagt, dass mich das früher überhaupt nicht interessiert hat. Also das Thema Frauen in der IT, das habe ich nicht verstanden, weil ich habe mich nicht anders gefühlt. Du hast mir dann beigebracht oder erklärt, dass es diese Survivor Bias, quasi die überlebt haben, sehen keinen Unterschied. Zitiere ich immer sehr gerne. Aber zu merken dann, es macht einfach doch einen Unterschied, sich dann zusammenzutun, teilweise auch einfach mit Frauen über fachliche Themen zu sprechen. Das sind einfach ganz andere Gespräche als wir mit den Männern, die halt sonst meistens rund um uns sind. Und dass es hier einfach doch noch wirklich sehr viel Handlungsbedarf gibt und das, was mich einfach wirklich am allermeisten aufregt, wenn ich dann wieder Geschichten höre von Frauen oder Mädchen, die tatsächlich so ein Interesse haben, vielleicht noch nicht der Funke, aber das Interesse ist da und es wird ihnen einfach nur ausgeredet. Und ich denke mir so, warum? Nur weil du dir das nicht vorstellen kannst oder nur weil es dir Angst macht, heißt das nicht, dass man wen anderen nicht motivieren kann, seinen Weg zu gehen und es einfach auszuprobieren, weil es passiert ehrlich nichts. Ja. Und das ist so ein bisschen die Motivation hier, die was voranzubringen, die Frauen zusammenzubringen, das Rad nicht neu zu erfinden, sich zusammenzutun. Genau, und auch ein bisschen aufzuzeigen, dass es doch sehr, sehr viele Frauen von uns gibt, im Speziellen jetzt in der Security. Genau, hier ein bisschen
Ja, das
umzubringen.
bringt mich zu mehreren Punkten, weil du bist ja unglaublich umtriebig. Du hast ja einerseits dieses eine Netzwerk, wo es um Security geht, ja, wo ich da auch dabei bin, wo wir halt eine Liste haben und uns ein bisschen austauschen und versuchen, uns gegenseitig zu stärken in dem Bereich. Aber du hast ja nicht nur dieses eine von dir getriebene Netzwerk, was du auch geschafft hast, und das finde ich immer noch total spannend, ist diese große Liste an Frauennetzwerken zusammenzubringen, diese She-Digital-Geschichte, wo alle dann miteinander in den Austausch gehen. Weil das ist schon ein Thema und ich finde das jetzt wunderbar. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Initiativen, nur haben wir wenig Synergien gehabt bis jetzt. Ja? Und du hast es dann irgendwie geschafft, das zusammenzubringen. Ich kann mich noch an das erste Meeting erinnern, als wir in dem viel zu engen Meetingraum uns
Das
saßen.
ist immer die Optik.
32.
Immer die Optik.
Netzwerke plötzlich am Tisch waren und endlich mal in den Austausch gegangen sind. Jetzt erzähl noch ein bisschen darüber, für die das nicht kennen, die vielleicht da auch auf
Ja,
dazu kommen könnten.
mein Ökosystem kann ich leider nicht herzeigen. Nein, es ist einfach dadurch, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe und es da schon ein paar Netzwerke gab zu der Zeit, oder schon einige gab eigentlich, habe ich gemerkt, dass viele ziemlich ähnliche Aktivitäten haben, was gut ist. Alles sind wichtig. Also das ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Es ist, jeder hat so eine andere Zielgruppe oder eine andere Motivation. Motivation ist meistens die gleiche, aber jedes Netzwerk ist anders auf seine Art und Weise und total wichtig, dass wir die alle haben. Aber sie machen doch viele Sachen gleich. Und wenn ich was nicht sonderlich für sinnvoll erachte, ist das Rad oft neu zu erfinden. Und deswegen habe ich mir gedacht, setzen wir es doch mal zusammen und einerseits lernen wir einander kennen. Und andererseits bin ich davon überzeugt, damals schon überzeugt gewesen, dass quasi, wenn wir uns austauschen, dass wir davon einfach nur profitieren können und dass wir gemeinsam einfach so viel mehr schaffen. Alleine, wenn man sich regelmäßig trifft, und über auch Herausforderungen spricht. Das ist auch teilweise, wir haben jetzt über 25 Netzwerke drinnen, die quasi in Unternehmen angesiedelt sind, wo die Unternehmen selber die Frauen in der IT, versuchen zusammenzubringen und zu fördern. Allein da mal zu sprechen, wie diese Gründung war, gab es Widerstände im Unternehmen und welche Formate bieten sie an, was funktioniert gut. Allein das ist schon einmal ein Mehrwert, hier sich austauschen zu können. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man die, ein paar Leute würde man wahrscheinlich kennen, aber wir haben halt versucht, einfach alle zusammenzubringen. Ich sage immer, wir sind eine Klammer, wir sind eine Plattform, um gemeinsam mehr zu schaffen oder einfach den Austausch schaffen zu können. Und das hat dann doch besser funktioniert, als ich dachte. Und wir sind mittlerweile, ich habe letzte Woche nachgezählt, 70 über die
Wahnsinn.
Länder, also Wiener Stadtgrenzen hinaus. Jetzt ist die Steiermark dabei, mit Kärnten habe ich letzte Woche, nein, diese Woche gesprochen. Genau, und wir haben uns dann schon auch, ich habe mir angeschaut, im Endeffekt, was sind so die Hauptaktivitäten der Netzwerke, was sind ihre Ziele, ihre Nichtziele, wie finanzieren sie sich? Sehr spannend, fast alle leider also fast alle ehrenamtlich, stecken dort Zeit hinein. Teilweise können sie es nach Arbeitszeit machen. Vieles on top. Also es zeigt doch die Motivation dahinter, finde ich, weil ansonsten würde das so nicht funktionieren. Und haben uns daraus angeschaut, quasi, wo gibt es massive Überschneidungen und wo gibt es dann sehr wohl auch, weiß nicht, kann man einen Gap. Ein großer Gap ist zum Beispiel Zielgruppe Eltern. Die werden einfach ganz, ganz wenig adressiert und die sind aber ein wichtiger Multiplikator, wenn es um die Kinder geht und um die Mädchen geht. Hier ein bisschen zu unterstützen und gerade dort haben wir das Problem, dass die Eltern halt auch nicht, kennen sie auch selber, dann möchte ich, dass das Kind die ganze Zeit vorm Screen sitzt und das ist egal, ob das jetzt das Handy ist oder der Computer ist, aber da ist auch wieder dieser Widerspruch von fördern, aber bitte nicht die ganze Zeit vorm Computer sitzen. Und
Ja,
hier die
schwierig.
Möglichkeiten aufzuzeigen und das Potenzial aufzuzeigen und immer so diese, ich möchte die Kinder und die Jugendlichen, ich möchte sie von den Nutzern zu den Creatern bringen. Ich möchte, dass sie selber etwas erschaffen, selber bauen. Und nicht nur einfach, dass die Geräte nutzen und gar nicht wissen, was dahinter steckt und warum das überhaupt jetzt so funktioniert, wie es funktioniert. Genau, und diese Punkte haben wir uns angeschaut und haben dann eigentlich so quasi Roundtables drumherum gebaut und wirklich in großen Gruppen diskutiert. Das war sehr spannend, auch ein paar Erfahrungsberichte einzusammeln. Und genau, und daraus ist jetzt im Endeffekt der 9. Dezember entstanden. Am 9. Dezember, der DIT-Tag, an dem wir mit 200 Frauen, 250 Frauen an Schulen gehen wollen und den Kindern in der Unterstufe erzählen, wie cool die IT ist. Und divers und wie viele Möglichkeiten und Ausprägungen es in der IT gibt und was man alles machen kann. Mhm. Weil man halt leider in den Medien immer nur die Stereotypen sieht. Ich sehe den Hacker mit Hoodie im Keller. Ich sehe den Programmierer meistens auch im Dunkeln sitzen. Und dann haben wir es schon. Bald.
Ja, das ist wahr. Und ich bin super gespannt auf diesen 9. Dezember. Ja, über 200. Alle, wir alle, glaube ich. Einer der größten Role Model Events, den Österreich jemals gesehen hat, glaube ich. Also das, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, Schulen sind halt schon auch dort, wo man ansetzen muss. Eigentlich fast früher. Ja. Wir müssen eigentlich viel früher schon beginnen, fast im Kindergarten. Ja, dieses das Bild zu verändern. Ja. Aber du weißt ja, wie schwierig es ist. Ja. Wir führen ja diese Gespräche nicht zum ersten Mal. Ja. Aber ja, danke, dass du schon erwähnt hast.
Bin ich mir nie sicher. Beim Kindergarten bin ich mir nicht sicher, muss ich sagen. Da habe ich eine zwiegespaltene Meinung, ob wir im Kindergarten anfangen müssen, den Kindern Digitales beizubringen.
Ich weiß nicht, Digitales. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, ihnen was beizubringen, sondern da geht es mehr darum für mich, ja, dass man die Leute, die sie betreuen, ja, dass man denen dieses genderbasierte Spielen abgewöhnt. Ja.
Ja.
Da gibt es ja dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob du warst so bei dem Women and Code Event von der Barbara, wo sie den Vortrag gehalten hat und dieses Beispiel gebracht hat von dieser BBC, von diesem Versuch, ja, wo sie Babys unterschiedlich, also die Kleidung und die Namen von dem anderen Geschlecht gegeben haben, also Mädchen halt als Jungen angezogen, was denen mit Farben und dann einen jungen Namen gegeben hat und dann die in einen Raum gesetzt haben und dann Erwachsene reingeschickt haben, um mit ihnen zu spielen. Und dann hat man sofort gesehen, dass eben schon allein das Spielen dann völlig unterschiedlich funktioniert, also dass mit anderen Spielsachen gespielt wird und dass sich diese Erwachsenen aber auch einbilden, dass das Kind sich mehr für diese Spielsachen interessiert hat aufgrund seines Geschlechts. Ja. Und ich glaube, da kann man schon ansetzen, weil halt die Sachen, mit denen du spielst, halt schon auch einen Einfluss haben darauf, wie sich dein Gehirn entwickelt. Ja. Welche Spiele du spielst, macht einfach einen Unterschied und welche Sachen du angreifst und welche Sachen du auseinander nimmst oder so. Ja.
Ja, das
insofern das, ich glaube.
Das auf jeden Fall.
Also ich möchte denen kein Handy in die Hand drücken und sagen, du musst jetzt lernen, dir die richtigen Tasten zu drücken.
Ist ja, auch manchmal, aber schön, dass die Leute darunter verstehen.
Achso, ja, das stimmt. Ja, ja, das ist wohl wahr. Ja, danke, dass du diesen Tag, diesen 9. Dezember von selbst erwähnt hast, weil ich hätte dich sowieso danach gefragt. Aber was ich dich auch noch fragen wollte, ist, weil jetzt abseits von diesen Netzwerkgeschichten machst du ja noch andere Sachen. Du hast ja diese Hacker-School-Geschichte und all diese anderen Agenten. Magst du da noch kurz drüber reden?
Ja, also die, was mir sonst noch am Herzen liegt, ist das Hackerinnen-Training. Bis jetzt haben wir immer nur Arbeitstitel. Und dort bieten wir im Endeffekt seit Dezember letzten Jahres kostenfreie Trainings an oder Schulungen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, einmal im Monat für 3 Stunden am Abend zu unterschiedlichsten Security-Themen, also technische Themen. Und dazu haben wir Vortragende von den Unis und den FHs, die das einfach auch begeistert präsentieren. Und haben da jetzt in 6 Monaten 170 Frauen motivieren können, die wir immer wieder anschreiben. Und meistens haben wir so circa 30 Teilnehmerinnen, was jetzt vielleicht wenig klingt, aber ich finde es ein Wahnsinn. Also hätte ich mir nicht gedacht, dass da wirklich immer so viele dabei sind. Und das ist von zwischen 15 und 65. Also auch das Alte ist ja
alles dabei.
Sehr breit und sehr divers. Und letztes Monat hatten wir eine Trainingssession, also eigentlich ein Üben, ein CTF-Spiel üben und Kleingruppen gebildet. Und dann haben auch, dann waren 2 da, die vorher noch nie da waren, oder 3, glaube ich, bei dem Tisch. Und dann haben sie eine Challenge gelöst. Ich glaube, man musste im Website, im Code einfach einen Parameter ändern und dann hat man eine Flag bekommen. Und die haben sich so gefreut. Die haben sich so gefreut, dass sie es geschafft haben. Sie haben gesagt, ich weiß nicht wie, wir wissen nicht, wie es hat funktioniert. Und dann habe ich ihnen gleich einen Trainer geschickt und gesagt, bitte einmal erklären, damit man auch weiß, warum. Mhm. Aber diese Begeisterung ist schon sehr faszinierend und es ist, ich hatte viele Learnings bei den immer wieder Anpassungen von den Trainings, also dass nämlich einerseits das Vorwissen wirklich egal ist, sondern die Begeisterung oder das Interesse ist wichtig. Und es ist auch egal, ob ich jetzt Männer oder Frauen als Vortragende, als Trainer habe. Ganz, ganz wichtig ist, dass die begeistert sind vom Thema, weil das ist einfach, dass das sieht man und spürt man. Das und dann
über.
Ja, und man weiß, vor allem das Thema ist auch, man weiß, dass keine Frage eine blöde Frage ist und dass sie nicht müde werden, es zu erklären und anders zu erklären. Und das macht schon einen großen Unterschied, finde ich. Und ich habe auch gemerkt, dass teilweise, obwohl die Frauen schon in der Security tätig sind, also wir haben auch ein paar, die Hälfte von den Frauen sind schon berufstätig und teilweise in der Security, nicht alle, ganz, ganz wenige schon in der technischen Security, viele eher als organisatorische Sicherheit, Informationssicherheit in dem Bereich, dass es trotzdem immer wieder noch so einen gewissen Push braucht und Überzeugungskraft. Mhm. Also das, was ich am meisten mache, ist einfach überzeugen oder zu motivieren, zu kommen und zu sagen, schau es dir einfach an, du kannst immer gehen. Und so dieses Mantra, du wirst immer Fehler machen, weil genauso lernen wir und genauso wachsen wir. Und das ist einfach so ein ist beim CTF-Spielen, beim Capture-the-Flag-Spielen einfach so, du wirst immer Fehler machen und das ist vollkommen okay. Aber zu sagen, du wirst immer Fehler machen, du kannst gehen, wann immer du möchtest, es ist am Abend, es ist spät, ich verstehe vollkommen, wenn du fertig bist, wenn es sich einfach nicht ausgeht. Und wir haben auch das Design geändert, dass im Endeffekt der Hauptteil ist ein Vortrag und dann kommt eine Übung in Großgruppe und eine Übung in Kleingruppe. Das ist auch quasi, es kann jeder gehen, wann er möchte und wann er nicht mehr kann oder wenn es einfach zu viel ist. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, so niederschwellig wie möglich. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es halt quasi auch, dass ich einerseits viel Überzeugungsarbeit leiste und auch eine Frau bin, ob das einfach den Unterschied macht. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass wir nach einem halben Jahr 170 Interessierte haben.
Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, dass du einerseits eine Frau bist und andererseits so begeistert bist von diesen Dingen, die du tust. Ja, ich glaube, das spürt man halt einfach, wenn man mit dir redet. Und für Frauen ist es leichter, sich darauf einzulassen. Und es ist halt so, wenn eine andere Frau sagt, hey, das kannst du auch. Ja, als wenn ein Mann ihr das sagt, weil da denkt sie sich, was weißt du denn? Du kannst dich immerhin nicht hineinversetzen, oft. Ja, also. Das Ganze und das ganze Thema eben Hackerinnen-Training und überhaupt Training, das bringt mich so zu diesem Thema, dass das ja auch ein Beitrag ist zu der Schluss dieses Talent Gaps, von dem wir ja jetzt seit 2 Jahren bald die ganze Zeit reden. Und insofern finde ich es auch so wichtig, was du tust, ja, dass du halt einfach immer wieder daran arbeitest, diese neuen Reserven aufzumachen für unseren Arbeitsmarkt, ja. Und da geht es mir gar nicht um den Arbeitsmarkt, sondern um die Tatsache, dass Cybersecurity ja so etwas unendlich Wichtiges ist für unsere Gesellschaft. Ja, wenn wir das ganze Thema, wie schützen wir unsere Gesellschaft, wie schützen wir kritische Infrastruktur und all das anschauen. Ja. Also das ist ja nicht nur ein Beitrag, deine Begeisterung weiterzugeben, sondern eben auch etwas zu tun für die Gesellschaft. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder sagen, weil es für Frauen ja oft wichtig ist, zu verstehen, dass sie was tatsächlich bewegen, dass sie Werte vertreten. Also wenn man sie reinholt und ich glaube, das ist das, was du da so widerspiegelst, wenn du mit den Menschen redest.
Ja, und einerseits ist es, was mir auch wichtig ist, einerseits beim Hackerinnen-Training zum Beispiel, ich sage, das ist nie eine Ausbildung. Wir geben Insight in unterschiedlichste Themen. Es freut mich auch, dass wir mittlerweile auch Teilnehmerinnen haben, die ein Training machen. War für mich auch ein Learning, dass im Endeffekt diese Förderung von Frauen in dem Thema, dass das eigentlich nicht bedeutet, dass sie weniger können, sondern gerade die Security, genauso wie die IT, ist einfach so vielfältig und es gibt so viele Themen und es gibt einfach niemanden, der ein Spezialist in allem ist, nicht mal bei den Männern. Und das aber, genau, und das aber auch zu sagen und das auch und dass sie auch quasi gern auch als Security-Expertinnen zu Themen kommen und sagen, okay, gut, Binary Exploitation, einen Speicher anzuschauen, wie kann ich die Pointer hupfen lassen, damit ich Infos bekomme, die ich eigentlich nicht haben sollte. auch zu solchen Trainings zu kommen und sich das einfach einmal anzuschauen und zu üben, obwohl sie ja schon die Spezialistin in dem Security-Bereich. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt und das auch zu vermitteln, dass es quasi, wir machen das nicht, damit du auch gut wirst und dich auskennst, sondern wir wollen die Möglichkeit geben, um dort, wo noch weniger Wissen da ist, einmal die Basis zu schaffen. Wenn es dich interessiert, helfen wir weiter. Aber zumindest einmal hier einen breiten Überblick über alle Themen zu geben, über die technische Security. Das ist mein Anliegen. Und ihm auch zu sagen, es ist kein Studium, es ist keine Ausbildung. Ich arbeite sehr wohl daran, dass wir jetzt anerkannte Zertifizierungen bekommen, die wir weitergeben können. Aber im Grunde ist es eigentlich auch nur ein Einstieg. Es ist teilweise eine nicht mal Vertiefung, eine Verbreiterung des bestehenden Wissens, beziehungsweise wenn dann welche kommen und sagen, hey, das finde ich cool, ich möchte was in die Richtung machen, ihnen dann auch zu sagen, okay, gut, du hast die Möglichkeit, diese Schulungen zu machen, du könntest hier ein Studium machen. Genau, das ist das, was ich damit bewirken und anbieten möchte.
Das ist halt ein Impuls, ja. Wir können ja nur Impulse geben, ja. Jemand an das Thema heranführen, vielleicht verbreitern und so und hoffen, dass sie das auch so spannend finden, dass sie sich da weiter damit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was du brauchst, um in der Technik zu arbeiten. Diese Bereitschaft, immer wieder was Neues zu lernen, dich von Impulsen steuern zu lassen. Wir beide haben uns ja offensichtlich jetzt schon ein bisschen mit der ganzen KI-Geschichte beschäftigt. Ist auch wieder ein neuer Impuls, ja. Es ist eine ganz neue Welt, in die man hineingeht und dann schaut man, was dort ist und dann macht man Fehler und dann beschäftigt man sich mehr damit und ja. Und so ist halt das Leben in der Technik, glaube ich.
Okay. Wichtig nur, Impuls setzen an die Hand nehmen. Das ist mir wichtig.
Ja.
Weil im Endeffekt
Impuls
setzen aber in die Hand nehmen, weil du bist einfach überfordert mit dem, was draußen ist. Also mit den Angeboten, mit den kostenfreien Schulungen, die es gibt. Du bist einfach komplett überfordert und das ist das, was wir machen. Wir nehmen einzelne Themen raus und bieten dazu auch Übungen an oder eine Liste an frei verfügbaren Tools und Trainings und Videos, die du dir anschauen und nutzen kannst. Aber ich finde gerade diese Menge an Content überfordert schneller mal, wenn ich damit starten möchte. Und das ist, finde ich, immer so ein wichtiger Punkt, egal um welches Thema es geht. Den Eintritt
zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Nein, und an die Hand genommen zu werden und dass dir am Anfang jemand hilft, bis du dann quasi eigentlich deinen Hook gefunden hast, das Thema gefunden hast oder den Punkt gefunden hast, das genau das und da möchte ich der Spezialist werden, wenn ich es werden möchte. Aber bis dorthin.
Und auch der Punkt, wo du abschätzen kannst, ob das, was ich mir jetzt als nächstes anschaue, überhaupt Sinn macht, ja, oder ob mich das weiterbringt oder ob ich das gar nicht wissen kann. Ja. Das kannst du am Anfang nicht wissen, wenn du dich mit deinem Thema beschäftigst. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Danke. Genau, dazu brauchst du, finde ich, dann auch, oder helfen auch die Frauennetzwerke, weil dann kann ich sagen, gut, okay, du interessierst dich jetzt für Machine Learning oder AI, du möchtest dich ein bisschen tiefer einarbeiten, dann kann man einfach jetzt schon sagen, es gibt hier dieses Netzwerk, geh dorthin, plauder mit Frauen oder plauder mit Leuten, um dich zu orientieren. Und das ist auch der Punkt, neben dem Zusammenbringen von den Netzwerken, was SheDigital macht, das ist dieses, wir hatten schon das Interesse wecken, wir haben diesen Funken oder das Feuer, Feuer am Brennen halten im Endeffekt oder Funken entfachen. Und dann ist es das an die Hand nehmen und dafür braucht es quasi ein Ökosystem. Und das ist was wir in SheDigital abbilden im Endeffekt. Es gibt so unterschiedlichsten Themen, hast du ein Netzwerk, wo du hingehen kannst. Es gibt welche ganz viele für Role Models, es gibt die Netzwerke für den Austausch. Wir haben das Thema Training und Ausbildung da drinnen. Es gibt die Unternehmer, die schon sagen, ja, uns ist es wichtig, dass wir hier die Frauen in der IT fördern und schauen, dass bei Fortbildungen 50% Frauen dabei sind. Wir haben das Thema Förderung. Geld spielt auch eine Rolle, die Finanzierung. Ja. Vor allem, wenn ich sage, ich möchte einen Berufswechsel machen und mich umschulen lassen. Und irgendwas habe ich jetzt noch vergessen, was mir nicht mehr einfällt. Ah, Mentoring. Auch immer wieder wichtig. Mhm. Für manche ist es ein wichtiger Schritt für die Orientierung oder für den nächsten Schritt. Mentoring und Support und die Role Models. Irgendwas habe ich vergessen, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber das braucht es alles, damit ich mich nachher nicht einfach alleine, alleingelassen, orientierungslos im großen Wald fühle, wenn ich sage, IT finde ich eigentlich geil.
Ja, genau, weil dann lischt dieser Punkt sicher sehr bald wieder, weil man sich halt dann irgendwann nicht mehr damit beschäftigt, wenn man nicht weiß, was man als nächstes machen soll. Und ich muss sagen, ich bin wirklich auch nach wie vor super dankbar, dass du dieses Netzwerk aufgebaut hast. Also dieses Ökosystem muss man ja sagen, weil es ist ja kein einzelnes Netzwerk. Ich glaube, wir profitieren alle davon. Also man sieht ja, was das bedeutet, wenn man eine Kommunikation hat über so viele Bereiche und so viele Netzwerke und was da immer wieder für Sachen aufpoppen. Und sei es, wenn man eine Speakerin sucht oder sei es, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, dass man zu einer Veranstaltung geht oder solche Dinge. Also und mit diesem Dank möchte ich den heutigen Podcast dann auch abschließen. Also ich bin wieder mal sehr froh, dass du die Zeit gefunden hast, weil ich weiß, wie man hört ja, was du alles tust, wie beschäftigt du eigentlich bist. Ja, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und darüber gesprochen hast, was in den letzten 2 Jahren so passiert ist, weil viel davon ist ja in den letzten 2 Jahren entstanden. Und ich bin immer unglaublich beeindruckt, wie sich das alles bei dir ausgeht, meine Liebe.
Danke, danke. Ja, was vielleicht in den Geschichten jetzt nicht war, was ich bei mir selber gemerkt habe in den letzten Jahren, ist auch einfach dadurch, dass wir einfach permanent in Runden unterwegs sind, wo hauptsächlich Männer sitzen. Und auch ich mir oft denke, bin ich die Spezialistin in dem Gebiet oder kann ich da überhaupt was beitragen, dass ich mittlerweile die Selbstsicherheit gefunden habe. Dass ich weiß, was ich an diesen Tisch bringe. Ich weiß, was ich beitragen kann. Ich weiß, was ich an diesen Tisch bringe. Und wenn ich das Gefühl habe, dass diese Runde oder das Projekt oder Aktivität nicht zu mir passen oder ich einfach wirklich nichts beitragen kann, dann sage ich das auch ehrlich und empfehle sehr gerne wen anderen. Aber diese Selbstsicherheit, die ich, glaube ich, beim ersten Interview noch nicht so hatte, also das hat sich schon auch geändert, hier zu wissen, was ich wert bin und zu wissen, was ich an den Tisch bringen kann. Das ist
Super.
auch wichtig, finde ich. Und
Ja,
danke
das ist
für
total
die Zeit, noch einmal, danke, noch mal plaudern zu können und ja, freue mich immer wieder.
also für mich ist es wirklich schön zu sehen, einfach wie du dich entwickelst. Also ich mache deswegen auch gerne diese Where Are They Now Interviews, einfach um zu sehen, wie sich jeder von uns weiterentwickelt und was alles passiert. Und ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Also wenn ich mir an das letzte Interview zurückdenke und heute, du hast dich als Frau wirklich weiterentwickelt. Also diese Selbstsicherheit strahlst du ja auch aus.
Oh,
Also
danke.
vielen Dank und bis zum nächsten Mal, sage ich mal, in 2 Jahren wieder.
Ja, genau.